ARD.
Der drittletzte Spieltag steht schon an in der Bundesliga. Es könnten Entscheidungen fallen am Wochenende. Und wir blicken drauf in unserer Vorschau mit Jens Walbrot, der da ist. Hallo Jens.
Hallo Tobi.
Mein Name ist Tobi Schäfer. Wie oft hast du das Wort Crunchtime jetzt schon gehört?
Crunchtime, ich glaube, das verwende ich doch schon seit Beginn der Saison, oder? Immer in unterschiedlichen Kontexten.
Jeder Tag, jeder Spieltag ist Crunchtime, oder wie?
Ja, immer wenn ich abends auf der Couch sitze und eine Chipstüte aufgemacht habe, sage ich immer, jetzt ist... Ich wollte das Niveau nicht so früh so weit runterziehen, Tobi, tut mir leid.
Das ist nicht schlimm, ich fühle mich wohl, da wo das Niveau ist. Ja, es könnte ja wirklich ein bisschen was passieren am Wochenende, aber wir beginnen mal mit unseren Thesen und da nehme ich einer Entscheidung schon ein bisschen den Wind aus den Segeln. Ich glaube nämlich nicht, dass der VfL Bochum am Wochenende schon absteigt, weil er in Heidenheim sich ein Unentschieden irgendwie holt.
Das ist, ja gut, ein Unentschieden ist gar nicht so gewagt. Kann ich dich vielleicht noch auf einen Sieg überreden?
Dafür fehlen mir die Argumente.
Ja, ist doch egal.
Aber also ein Argument habe ich, warum sie zumindest nicht verlieren.
Okay, also du sagst, Bochum verliert nicht in Heidenheim.
Und steigt noch nicht ab.
Ja, okay. Ich sage, ich bin ein bisschen positiver unterwegs. Serhou Guirassy hat gegen Wolfsburg in den letzten 4 Spielen 6 Tore gemacht. Da lässt er sich natürlich dieses Mal nicht aufhalten. Wird auch wieder treffen für Dortmund gegen Wolfsburg und schießt den BVB, Achtung, auf den Champions League Platz 4.
Oh, da müssen aber noch ein paar andere auch mitspielen. Ne?
Ja, das stimmt.
Über all das und mehr sprechen wir jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Und damit auch euch nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid bei unserer Vorschau auf den 32. Spieltag in der ersten Liga und in der zweiten Liga. Auch darüber werden wir natürlich am Ende der Folge wieder sprechen, denn da ist natürlich maximal noch Spannung drin.
Ich wette, da ist Crunch-Time.
Auch da könnten übrigens Entscheidungen fallen. Ne? Je nach.
Ja, das stimmt. Es könnten sogar Entscheidungen fallen, aber das ist nicht so realistisch oder wahrscheinlich wie in der Bundesliga.
Also in der Bundesliga ist es natürlich vor allem das Spiel am Freitagabend schon, auf das erstmal alle gucken. Das Abstiegsendspiel Heidenheim gegen Bochum. Die beiden schwächsten Teams der Rückrunde. Und nochmal zum Mitschreiben, wenn Heidenheim dieses Spiel gewinnt, ist Heidenheim noch nicht gerettet, aber Bochum definitiv abgestiegen. Und das wäre ein verdienter Abstieg nach allem, was wir in den letzten Wochen gesehen haben vom VfL?
Also sie haben es, wenn dann, definitiv ja im ersten Saisondrittel vergeigt, muss man ja ganz klar so sagen. Und es ist meiner Meinung nach dann auch echt ein Thema von Managementversagen und Fehlplanung.
Also ich mache es jetzt mal so auch in den Heimspielen fest. Es gab in den letzten 5 Heimspielen nur einen einzigen Punkt. Das ist dann für so einen Verein wie Bochum zu wenig, weil davon hat der VfL eigentlich immer gelebt. Und Dieter Hecking, der Trainer der Bochumer, der hat nach dem 1:1 gegen Union jetzt mal zuletzt erklärt, ja, warum der VfL dem Abstieg noch entgegentaumelt.
Wir haben natürlich eine Tabellensituation, die nicht dazu beiträgt, dass du vor Selbstvertrauen strotzt. Und wenn du dann in jedem Spiel 1:0 hinten liegst, das macht natürlich was mit den Jungs da draußen. Aber ich glaube, ihr seid alle mal auf dem Platz gestanden, ihr wisst das, wovon ich rede. Das ist das eine. Das andere ist, das haben wir auch schon oft gesehen, warum stehen wir da, wo wir stehen? Ja, weil es natürlich auch eine Qualitätsfrage ist. Ist doch ganz normal. Wenn ich heute 10-mal auf dem rechten oder linken Flügel durch bin und jedes Mal kommt die Flanke entweder hinter das Tor oder wird von dem ersten Mal von Union weggeköpft, dann ist das auch eine Frage der Qualität. Ja, die kann ich doch nicht heute positiv beantworten. Ja, und das wisst ihr genauso. Und wenn, schreibt bitte morgen, Hecking stellt die Qualitätsfrage. Ja, ja, macht's bitte, weil dann habt ihr eure Schlagzeile. Ich sag euch nur, wie ich es empfinde. Ja, diese Mannschaft lebt, diese Mannschaft war mausetot und diese Mannschaft wird versuchen, in Heidenheim das Spiel zu gewinnen, was heute leider nicht gelungen ist. Und wenn wir das Spiel gewinnen, haben wir immer noch nicht den Klassenerhalt geschafft, so eine Scheiße. Müssen wir weiterspielen. Ja, so, ich werde deutlich, damit das alle versteht. Das ist keine Spaßveranstaltung, das ist ernst gemeint von mir.
Ja, jetzt weiß die Mannschaft zwar, dass sie lebt vom Trainer, weiß aber auch, dass sie nicht die Qualität hat. Wie wirkt sich das aus? Also kann er sowas sagen? Ist das vielleicht sogar ein bisschen Provokation von ihm?
Ich weiß nicht, ob er die, also grundsätzlich ist die Analyse, finde ich, total schlüssig, natürlich, ganz klar. Ich weiß aber nicht, ob nicht der VfL in den letzten Spielen vielleicht, und da würde ich Hecking sogar ein bisschen mit einbeziehen, weil es war, glaube ich, auch sein Ansatz, Dinge zu verändern, an der einen oder anderen Stelle einfach falsche Schlüsse gezogen hat. Ne? Ich habe das mal rausgesucht. Bis zum Bayern-Spiel, also zu dem Sieg gegen Bayern und danach, finde ich, sieht man zwei unterschiedliche VfLs. Ich finde, man kann das an Statistiken festmachen. Bis dahin, seit Dieter Hecking übernommen hat, wenigster Ballbesitz der Liga, wenigste Pässe gespielt, schwächste Passquote, viertwenigsten Tore geschossen, viertwenigsten Großchancen, aber meiste Zweikämpfe gewonnen, sechstwenigsten Gegentore geholt, also oberes Drittel, was die Abwehrleistung angeht, 19 Punkte geholt. Nach dem Bayern-Spiel sind sie auf einmal im Mittelfeld, was den Ballbesitz angeht, sind im unteren Mittelfeld, was gespielte Pässe angeht, haben sich die sechsten meisten Großchancen herausgespielt und haben am Ende aber die drittwenigsten Tore gemacht. So, also der Fokus hat sich auch ein bisschen verschoben. Sie sind aktiver geworden. Und dann bin ich natürlich bei der Qualitätsfrage. So, wenn ich so viele Chancen habe und mache daraus keine Tore, ist das eine ganz klare Qualitätsfrage. Gar kein Thema. Die Frage ist, ist das dann der richtige Weg, weiter zu versuchen, das Spiel aktiv zu gestalten oder vielleicht doch wieder zurückzugehen zu dem destruktiven Fußball, destruktiveren Fußball, der ihn ja immer, der sie überhaupt ja erst wieder in die Position gebracht hat, die Klasse zu halten. Ich sage, das war der falsche Weg.
Das hat Anne übrigens jetzt zuletzt auch gesagt, dass es einem nie gut tut, wenn man gegen die Bayern gewinnt als Abstiegskandidat quasi, weil es natürlich auch im Kopf ein bisschen was bewegt, was vielleicht dann einen täuscht und in eine falsche Richtung lenkt.
Ich finde, das hat man aber nur gegen Stuttgart so richtig klar gemerkt, weil da hast du ja irgendwie das Gefühl gehabt, okay, die sind gar nicht auf dem Platz, die haben sich das viel einfacher vorgestellt. In den anderen Spielen haben sie es ja oft auch gut gemacht, aber sie können halt Frankfurt zum Beispiel nicht spielerisch besiegen. So, das hat man an der Stelle gemerkt. Und das ist ihnen dann am Ende jetzt um die Ohren geflogen. Und das hat man sogar gegen Augsburg gesehen und am Ende auch gegen Werder. Punkt.
Fakt ist auf jeden Fall, der VfL hat in dem Spiel in Heidenheim jetzt den größeren Druck. Das ist klar. Wobei Heidenheims Trainer Frank Schmidt, der will sich deswegen nicht zurücklehnen.
Das kann man immer von zwei Seiten sehen. Also klar muss Bochum hier gewinnen. Das wissen wir auch. Aber man kann es umdrehen, für uns, was ist, wenn wir das Spiel verlieren sollten. Aber das sind Dinge, die dürfen jetzt nicht so nah an uns ran, sondern gerade jetzt, sage ich mal, das Spiel in Stuttgart, wo die Mannschaft einen herausragenden Zusammenhalt gehabt hat, im Zusammenspiel mit den Fans, das war sehr wichtig. Und ich bleibe dabei, der Schlüssel lag schon bei dem Spiel hier gegen Bayern München, als unsere Fans nach einem 0-4, wo eigentlich nach 20 Minuten, habe ich ja gesagt, die Messe gelesen war, hätten wir auch nach Hause gehen können. Aber die Fans sind geblieben und haben der Mannschaft Mut gemacht, haben ihr applaudiert, obwohl die Leistung nicht gut war. Und ich glaube, das ist bei allen jetzt drin. Jeder weiß das und diese Zusammenhalt, den hat man in Stuttgart gesehen. Und alle haben Lust, eben das jetzt zu erreichen. Es geht immer um Konstellationen. Die Konstellation ist klar. Wir spielen zu Hause. Bochum hat Rückstand auf uns. Und wir wollen dafür sorgen, mit einem Sieg, dass sich unsere Situation, unsere Position dann weiter verbessert.
Ja, und ich bleibe dabei, es wird trotzdem nicht für den Sieg reichen, denn Heidenheim, das schwächste Heimteam der Liga. Gut, Bochum ist schwächstes Auswärtsteam, aber das klammern wir kurz aus. Und es gibt einen ganz entscheidenden Spieler, der fehlt bei den Heidenheimern. Niklas Dorsch ist nämlich gelb gesperrt. Und in dieser Saison hat er 8 oder 9 Mal nicht mitspielen können. Und immer hat Heidenheim verloren, außer ein einziges Mal. Da gab es dann Unentschieden gegen Leipzig. Er ist ein Schlüsselspieler für die Heidenheimer. Gut, Zivatze ist wahrscheinlich wieder dabei. Aber der ist ja so ganz richtig groß nicht eingeschlagen bei den Heidenheimern, wie wir es eigentlich gedacht hatten in der Winterpause. Und auch die Heidenheimer werden natürlich nervös sein, weil sie wissen, das ist eine Riesenchance. Und mit dem Punkt können sie, glaube ich, überleben.
Heidenheim kann auf jeden Fall mit dem Punkt leben und das darf man an der Stelle auch. Und natürlich ist es trotzdem auch, wenn der VfL gut in dieses Spiel reinkommt und die Heidenheimer sind ja auch alles andere als sicher und sie erwischen dann vielleicht mal wieder so ein Momentum, wo sie dann so ein Spiel auch mal wieder auf ihre Seite ziehen können, dann ist da natürlich für den VfL auch noch was drin. Aber natürlich sind die Vorzeichen im Moment klar pro Heidenheim, logisch.
Gucken wir auf die Gesamtkonstellation. Heidenheim 25 Punkte, Bochum ist letzter mit 21 Punkten und dazwischen ist Kiel mit 22 Punkten. Auch die hatten wir ja eigentlich schon mal abgeschrieben, aber da sind auf jeden Fall auch noch Chancen und Hoffnungen da, die Klasse zu halten. Kiel muss in Augsburg spielen. Das Hinspiel ging 5-1 für Kiel aus. Aber danach hat Augsburg natürlich auch ein bisschen was geändert und wurde zur besten Defensive des Jahres 2025. Was geht denn jetzt für Kiel in Augsburg?
Ich würde vermuten, nicht so viel, weil die Kieler sind in den vergangenen Spielen wirklich gut darin gewesen, mit variabler Offensive gegnerische Teams so ein bisschen auseinanderzuziehen und für Unordnung zu sorgen. Bei den Gladbachern war es ja wirklich eine Katastrophe schon wieder. Also aus Gladbachs Sicht. Die Kieler haben das super gemacht, haben mit Machino, finde ich, auch so einen der formstärksten Spieler der aktuellen Phase in der Bundesliga. Mit nicht nur wegen den 2 Toren vergangene Woche, auch ultraschnell und so. Aber die Augsburger lassen sich halt einfach nicht durcheinander bringen. Mhm. Klar, die haben jetzt mal wieder verloren gegen Leverkusen, gegen ein viel besseres Leverkusen als zuvor. Das kann passieren. Zu Hause kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Kiel da was holt. Auf der anderen Seite, auch Kiel hat ja jetzt nochmal so eine zweite Luft bekommen.
Ja, aber also Kiel ist natürlich auswärts stark. Ne? Das muss, ja, das muss man schon sagen. Ja, ne? Die haben jetzt in 4 von 7 Auswärtsspielen in der Rückrunde gepunktet und du hast auch schon mal gesagt, immer getroffen auswärts.
Jedes Spiel, ja. Das ist für einziges Team.
Das ist für einen Abstiegskandidaten auch wirklich bemerkenswert. Und die Frage ist, was hoffen die eigentlich, wie das Spiel am Freitag ausgeht, die Kieler? Also die wollen bestimmt nicht, dass Heidenheim gewinnt und in den Abstand hält. Die wollen aber bestimmt auch nicht, dass Bochum gewinnt. Also ich glaube, im Punkt wären auch die Kieler da einverstanden. Also mit dem Punkt in dem anderen Spiel.
Vielleicht wäre sogar ein Bochum-Sieg für Kiel gar nicht die beste Variante. Weil dann, es geht ja nur noch um den Abstand auf den Relegationsrang. Ja. Und das wäre für Kiel dann wahrscheinlich die komfortabelste Nummer.
Also es wird sehr spannend im Abstiegskampf am Wochenende. Weniger spannend ist die Frage, ob der FC Bayern am Wochenende deutscher Meister wird. Auch das kann passieren. Und zwar bei einem Sieg ist der FC Bayern sicher Meister, bei einem Unentschieden eigentlich auch. Denn die Bayern haben um eine 30 Tore bessere Tordifferenz als Leverkusen. Also da müsste schon auch viel schief gehen. Zumal sie in Leipzig spielen und die Leipziger alles andere als gut drauf sind.
Ja, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass Bayern das jetzt wirklich noch vergeigt. Ich denke auch, dass Leverkusen da gedanklich einfach mit abgeschlossen hat.
Ja, dass sie es vergeigen sowieso nicht. Die Frage ist nur, ob jetzt am Wochenende oder dann eine Woche
so,
später.
So, das meinst du.
Ja, also dass sie nicht mehr deutscher Meister werden, halte ich für total ausgeschlossen.
Ja, also dass sie das an diesem Wochenende, da müssen sie gewinnen und Leverkusen. Also wenn sie gewinnen, sind sie deutscher Meister. Ich halte das für die wahrscheinlichste Variante tatsächlich. Man muss bei den Leipzigern natürlich immer, da muss man immer so ein Freakspiel einkalkulieren, weil die individuelle Qualität natürlich schon deutlich höher ist als das, was sie zuletzt gezeigt haben. Aber die Bayern sind ja so scharf. Ich finde, die haben echt nochmal, also da habe ich mir fast nicht vorstellen können, aber nach dem Champions League aus haben die nochmal so ein bisschen auf Saisonanfangmodus geschaltet. Auch was den Spielwitz angeht und Kompanie baut das jetzt auch wieder ein bisschen anders, weil er muss ja Musiala ersetzen und irgendwie ersetzen alle Offensivspieler im Moment Musiala, so von der Beweglichkeit her und so. Und das wird Leipzig große Probleme bereiten. Es würde mich überraschen, sollte Bayern an diesem Wochenende nicht Meister werden.
Aber jetzt muss er übrigens auch Harry Kane ersetzen. Der ist gesperrt mit der 5. gelben Karte. Hat während der 90 Minuten, also er wird auf jeden Fall mitfahren nach Leipzig, weil das seinen ersten Titel will er sich natürlich nicht entgehen lassen. Hat aber Innenraumverbot natürlich während der 90 Minuten, darf nach Abpfiff aber dann runter und dürfte mit der Mannschaft feiern. Sein Trainer Vincent Kompany, der freut sich auf eine mögliche Titelsause in Leipzig und findet es für Harry Kane jetzt auch gar nicht so schlimm.
Ich sage auch immer zu den Jungs, jede Meisterschaft musst du feiern wie die erste. Und ich glaube, dass das für Harry nicht viel Unterschied sein wird. Hoffentlich schaffen wir das ohne Harry. Aber wenn auch nicht, nimmt kein Prozent weg von was er geleistet hat diese Saison.
Also Harry Kane wird diese Meisterschaft auf jeden Fall feiern, als wäre es seine erste, vermute ich.
Die Bayern können übrigens auch auf der Couch deutscher Meister werden. Und zwar bedarf es dafür der Konstellation, dass sie eben verlieren in Leipzig. Und wenn Leverkusen in Freiburg dann auch nicht gewinnt, dann ist Bayern auch deutscher Meister. Das hat immer ein bisschen was Unromantisches, wenn du nur auf der Couch Meister wirst, aber den Bayern wird es egal sein.
Da dürfte Harry Kane dann auch in den Innenraum. War vermutlich.
Aber lass uns doch mal über Leverkusen sprechen, die in Freiburg spielen. Gut, bei den Leverkusern interessiert uns eigentlich nur noch, was ist mit dem Trainer, mit Xabi Alonso. Stand jetzt, wir nehmen diese Folge am Mittwochnachmittag auf. Wir haben noch nichts gehört, aber es deutet alles darauf hin, dass er nicht mehr Trainer ist in der kommenden Saison in Leverkusen. Carlo Ancelotti wird aller Voraussicht nach aufhören bei Real Madrid. Hat dem brasilianischen Verband zwar jetzt auch abgesagt, weil er ein Angebot aus Saudi-Arabien wohl hat für 50 Millionen im Jahr. Aber das ändert ja nichts am Abgang von Alonso zu Real Madrid. Wie siehst du das?
Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen, als dass er da hingeht. Das ist ja eigentlich, würde ich sagen, nur noch eine Frage des richtigen Zeitpunkts zur Verkündung und dass alle Formalitäten geklärt sind. Aber das hat vielleicht ja auch Auswirkungen darauf, wie es mit Florian Wirtz weitergeht, oder?
Meinst du, der knüpft sein Schicksal an das von Alonso, dass er mit ihm nach Madrid geht? Haben wir oft gesagt, aber ich glaube, dass Wirtz zu den Bayern geht.
Ja, aber vielleicht, also auch das ist ja eine Sache, die man durchaus schon hätte verkünden können eventuell. Klar, natürlich diese offene Meisterfrage ist dann irgendwie noch eine Eventualität, die da im Weg stehen könnte. Mhm. Ich halte es aber nach wie vor nicht für ausgeschlossen, dass Xabi Alonso sagt, ey, den Wirtz, den hätte ich gerne dabei. Und man merkt ja bei Real auch, dass die jetzt gerade schon wieder anfangen, ein bisschen am Kader zu schrauben, verständlicherweise. So richtig zufrieden sind sie ja dort auch nicht mit dieser Saison. Und dann, warum nicht Florian Wirtz? Also es würde schon passen.
Ja, und uns interessiert natürlich dann, wer wird neuer Trainer in Leverkusen? Es gibt wohl eine Shortlist bei den Leverkusenern. Da steht auch der ehemalige Barcelona-Trainer Xavi drauf. Also wird sich gar nicht so viel ändern in der Namensgebung. Und Erik ten Hag wohl auch. Und ja, wir haben ja auch andere Namen in der Verlosung. Sandro Wagner ist ein heißer Kandidat überall. Also das wird sicherlich sehr spannend.
Fabian Hürzeler habe ich gelesen.
Ja, er müsste aber rausgeworfen werden bei seinem Verein dafür.
Ja, oder rausgekauft.
Ja, ich weiß nicht, ob Leverkusen dafür Geld ausgeben will. Aber Trainerkarussell dreht sich auf jeden Fall jetzt schon auf Hochtouren. Mhm. Gucken wir nochmal auf das Bundesliga-Wochenende Leverkusen in Freiburg. Und für die Freiburger geht es ja auch noch um die Champions League. Ne? Die sind aktuell Vierter mit 51 Punkten. Und ja, Freiburg in der Champions League ist irgendwie... Also ist schon irgendwie strange, finde ich, aber sie würden sich das verdienen, weil sie eben einfach eine richtig gute Saison spielen und weil Julian Schuster wirklich einen 1A-Job jetzt gemacht hat in seiner ersten Saison.
Ja, und jetzt zum Ende auch nochmal die richtigen Schlüsse gezogen hat. Ne? Also es gab ja diese Phase, wo wir dachten, meine Herren, wie langweilig ist eigentlich Freiburg gucken? Das war halt so eine Phase, wo er das Team stabilisiert hat, nachdem es vorher ja auch so ein bisschen wechselhaft unterwegs war. Und jetzt, finde ich, merkt man, dass er nach und nach sich an die Offensive rantraut, aus dieser gesettelten Defensive heraus. Das hat Hand und Fuß und dann profitierst du auch von der ein oder anderen Formstärke gerade. Mhm. Ne? Um nochmal Max Rosenfelder ins Spiel zu bringen. Der ja am vergangenen Wochenende auch getroffen hat.
Als Rechtsverteidiger?
Als Rechtsverteidiger, der aber gar nicht so richtig rechtsverteidigermäßig gespielt hat, sondern eher ins Zentrum gezogen ist.
Den wir übrigens bald bei Julian Nagelsmann als Innenverteidiger sehen.
Ist deine These?
Ich könnte mir vorstellen, dass er sogar bei der Nations League schon mit im Kader ist.
Ja, halte ich nicht für ausgeschlossen. Ist ein, ja, ist ein gutes Take. Ja, also ich finde, so diesen Skill, dieses nach vorne Verteidigende, dieses Aggressive, das kommt den Freiburgern unglaublich zugute, dass sie das jetzt in den vergangenen Spielen intensiver machen. Meinem Eindruck nach seit dem Gladbach-Spiel. Und seitdem ziehen sie es aber auch durch. Und das ist diese aktive Art und Weise, an Spieler heranzugehen, das steht denen unglaublich gut. Und das kann Leverkusen, das mag Bayer überhaupt nicht. Ne? Also...
Und Freiburg zieht die engen Spiele. Die haben 10 Spiele gewonnen mit einem Tor Unterschied. Das ist Rekordwert in der Bundesliga. Und wenn sie verlieren, dann ist es meistens hoch. Deswegen haben sie auch diese schlechte Tordifferenz, die natürlich skurril ist, dass du mit einer Minus- oder mit einer negativen Tordifferenz dann da oben stehst.
Das kann natürlich nochmal ein Nachteil sein, ne?
Aber,
am Ende der Saison.
Gut, aber wenn sie jetzt immer gewinnen sollten, dann werden sie bei einer positiven rauskommen und dann...
Ja, das stimmt. Also durch ist das für Freiburg noch nicht. Das ist gegen Leverkusen. Ich hatte den Eindruck, wie hast du das wahrgenommen, dass die irgendwie so ein bisschen befreit wirkten, die Leverkusener, davon, dass sie sich jetzt auch gar nicht mehr einreden müssen, dass es noch irgendeine Chance auf die Meisterschaft gibt?
Ja, ich glaube, da dreht es sich wirklich nur noch darum, wie sieht unsere Mannschaft in der kommenden Saison aus? Gibt da auch so Leute wie Patrick Schick, die auch nicht so genau wissen, Mensch, was mache ich denn hier nächste Saison, wenn der Trainer nicht mehr da ist, soll ich dann hier bleiben? Patrick Schick kann übrigens theoretisch noch Torschützenkönig werden. Mhm. Er hat 19 Mal getroffen, Kane liegt bei 24. Oh. Kane ist jetzt gesperrt. Ja, aber Schick hat im Hinspiel 4 Tore gemacht gegen
Stimmt.
Freiburg.
Oh, das wäre
also wenn er das wiederholen würde, das wäre eh eine Sensation, aber dann gäbe es nochmal die Chancen. Aber lass uns mal beim Rennen um die Champions League bleiben und auf Eintracht Frankfurt gucken. Die spielen als Dritter am Sonntag um 19.30 Uhr in einem späten Sonntagsspiel in Mainz. Und wenn Leipzig nicht gegen die Bayern gewinnt, kann Frankfurt am Sonntagabend in Mainz den Champions League-Einzug feiern. Und das wäre wirklich auch verdient.
Das wäre, finde ich, gemessen am Rückrundenverlauf jetzt am Ende in der Klarheit dann für mich auch ein bisschen überraschend. Aber es ist natürlich trotzdem eine unglaublich starke Story. Ne? Auch diesen Schachzug Mamouche dann, das ist ja schon ein Risiko, haben wir ja auch oft genug drüber geredet, im Winter zu verkaufen. Ekitike ist natürlich irgendwie in die Fußstapfen getreten, ohne seine Scoring-Werte komplett weiterzuführen. Aber natürlich so von der Bedeutung für das Spiel hat er das dann eigentlich 1-1 ersetzt. Und vielleicht ist er jetzt ja dann am Ende auch schon wieder weg.
Ja.
Und dass sie dann trotzdem es schaffen, souverän in die Champions League einzuziehen. Und selbst wenn sie es jetzt am Wochenende noch nicht schaffen, gehe ich eigentlich davon aus, spätestens seit dem Leipzig-Spiel, dass es dann safe ist. Das ist schon eine unglaublich starke Leistung.
Und da muss man dann auch mal
allen bei der Eintracht.
Ja, ich finde, da muss man hauptsächlich mal den Trainer loben, Dino Toppmöller. Ich spekuliere immer so gerne auf den Trainer des Jahres Preis. Da war ich lange bei Julian Schuster, aber warum nicht Dino Toppmöller, der wirklich
Außenseiter-Tipp, Alex Blessin.
kommt auch mit auf die Liste, auf jeden Fall. Bei Dino Topmöller ist es so, dass er belohnt wird mit einer Vertragsverlängerung. Bis 2028 steht jetzt im Raum, also soll nächste Woche verkündet werden. Aber der ist natürlich in einer guten Verhandlungsposition und möchte natürlich aber auch, wenn Sie wissen, Sie spielen Champions League, einen entsprechenden Kader haben. Weil dann muss der nochmal ein bisschen verstärkt werden, wenn Sie da überall auch gut aussehen wollen.
Ja, aber die Frage ist, ob das dann funktioniert, wenn Sie auf einmal, Sie haben ja mit Batshuayi schon eine andere Kategorie Stürmer gekauft, so jemand, der eher etabliert ist und der hat ja gar nicht funktioniert jetzt in der Rückrunde. Mhm. Wenn Sie dann auf einmal anfangen, mal angenommen, Sie würden Ekitike jetzt auch noch für 100 Mios oder so abgeben und würden dann anfangen, fertige Stürmer zu kaufen. Also ich habe jetzt Johnny Burkhardt gelesen, kann ich mir sehr gut vorstellen für die Eintracht. Ein Regal drüber, jemand, der vielleicht schon so Girassi-mäßig irgendwie etabliert ist, bin ich nicht sicher, weil das Gefüge der Eintracht ja schon sehr junges ist. Ne? Also Sie sollten meiner Meinung nach gar nicht so sehr von diesem Kurs abweichen und trotzdem ist das ist ein absolutes Match zwischen Dino Topmöller und Markus Krösche und das, was die da machen, ist überragende Arbeit.
Ja, und die Mainzer gegen diese Spielen am Sonntag, die sind 6-mal ohne Sieg, aber zu Hause seit über 8 Monaten ohne Niederlage, aber trifft einfach genau das ein, was ich auch irgendwann mal gesagt hatte. Ich glaube, dass sie kein Spiel mehr gewinnen in dieser Saison und dass das mit der Champions League lange ein Traum war. Aber trotzdem, man muss dann wirklich auch mal das Positive hervorheben. Das hat der Supporters-Chef Sebastian Schneider auch gemacht, der Supporters-Chef der Mainzer. Ich zitiere den mal, das war aus einer Zeitung, aus einem Interview. Letztendlich ist es jedoch eine grundsätzliche Frage unserer Erwartungen und da gilt doch ganz klassisch Besonnenheit vor Euphorie. Die Mainzer Mannschaft hat eine sensationelle Saison gespielt und eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte ist ein voller Erfolg und ganz sicher kein Grund für Frust. Es sollte allen bewusst sein, wie wichtig die frühe Klarheit über die Spielklasse der nächsten Saison ist. Dies ist die eigentliche Sensation, die uns stolz machen muss. Also ich finde auch, die Mainzer sollten nicht enttäuscht sein, wenn es jetzt nichts wird mit Europa.
Ja, auf gar keinen Fall. Und trotzdem ist es ja so, wenn du mit so einem Feeling aus der Saison rausgehst, dass du auch so eine Negativserie hast, dass dich das so ein bisschen trübt am Ende. Und das dauert dann, glaube ich, auch ein bisschen.
Ja, jetzt ja, aber in 4 Wochen im Urlaub, glaube ich.
Ja, im Urlaub, genau. Aber ist ja dann schon irgendwie geiler, wenn du aus dem Stadion rausgehst nach der Saison am 34. Spieltag und denkst, okay, das war ja am Ende doch irgendwas. Das ist ja sogar das Gefühl, mit dem du dann manchmal, keine Ahnung, in die Relegation gehst oder so, weißt du? Deswegen, also ich kann so, dass sie grundsätzlich ein bisschen enttäuscht sind gerade, kann ich schon nachvollziehen. Und jetzt haben sie, ist Cassie weiter fraglich, könnte wieder dabei sein. Moritz Jens ist fraglich, Philipp Mwene wahrscheinlich wieder dabei, aber auch nicht sicher. Also da sind auch dieses intensive Spiel, das die Mainzer spielen, fordert auch so ein bisschen sein Tribut gerade, habe ich so den Eindruck, auch in den letzten Wochen. Ne?
Und sie wollen aber natürlich am Sonntagabend ungerne den Nachbarn aus Frankfurt im Stadion dann über die Champions League jubeln.
Es wäre ja auch der neue Rekord, hast du ja gesagt, für die Eintracht. Ne? 12. Heimspiel in Folge ohne Niederlage, das gab es in der Bundesliga noch nie.
Für Mainz meinst du?
Für Mainz, genau.
Ja. Gucken wir noch auf eine weitere Mannschaft, die sehr stark an der Champions League interessiert ist. Das ist Borussia Dortmund, aktuell Tabellensechster mit 48 Punkten. Also sind das 3 Punkte hinter Platz 4, hinter Freiburg. Du sagst ja, Dortmund springt auf Platz 4 jetzt am Wochenende. Mhm. Muss dafür natürlich Wolfsburg schlagen, zu Hause im Topspiel am Samstagabend. Aber warum auch nicht? Ne? Der BVB zuletzt mit 13 von 15 möglichen Punkten. Und Wolfsburg dagegen wartet so lange wie kein anderes Team auf einen Sieg. Also das spricht jetzt irgendwie gar nichts dafür, dass Dortmund nicht gewinnt.
Richtig, dazu ist Maxi Arnold verletzt bei den, beziehungsweise gesperrt, nicht verletzt, aber nicht dabei. Also er hat ja die rote Karte bekommen und das ist tatsächlich so der Stabilisator bei den Wolfsburgern. Und das ist, glaube ich, der schlimmstmögliche Ausfall. Deswegen würde ich sagen, Chukwu Meka-Time.
In der Startelf endlich?
Ja, also ich würde ihn bringen, aber gut, das sagen wir jedes Mal.
Ich glaube, der ist halt einfach noch nicht so richtig fit.
Ja, meinst du? Ja, das
war jetzt, glaube ich, immer so ein bisschen zumindest.
Ja, aber dann bring ihn doch die ersten 60. Das hat er ja auch schon gemacht. Und wenn er von Anfang an gespielt hat, jetzt gegen Wolfsburg musst du halt sehen, dass du Umschaltmomente klar verhinderst, dass du dafür sorgst, den Ball sofort zurückzubekommen. Und da war Chukwu Meka in den vergangenen Wochen immer mit der Stärkste. Mhm. Jetzt ist Pascal Groß wieder da. Maxi Bayer kann vielleicht wieder spielen nach Verletzung. Also bei den Dortmundern sieht es eigentlich ganz positiv aus vor diesem Match.
Sie sind im Pokal ja auch gegen Wolfsburg rausgeflogen. Das heißt, da ist eben ein bisschen Wiedergutmachung noch dann.
Stimmt, das
fertig.
Ist auch noch da, ja.
Und du sagst, es kommt dann sowieso auf Girassi an, weil der spielt gerne gegen Wolfsburg.
Ja, genau. Girassi in den letzten 4 Spielen gegen Wolfsburg 6 Tore. Warum sollte der jetzt nicht treffen?
Ja. Noch eine News aus Dortmund. Mike Tullberg, den kennen wir noch als Interimstrainer nach Nuri Sahin. Der wird neuer Trainer der U23 von Borussia Dortmund. Die spielen in der 3. Liga aktuell und dann sehen wir den da also an der Seitenlinie. Also Dortmund-Wolfsburg, Samstagabend. Gucken wir noch schnell auf 3 restliche Spiele, die nicht die ganz große Bedeutung haben an diesem Wochenende. Und beginnen mit Gladbach gegen Hoffenheim.
nicht die ganz große Bedeutung. Ja, also die
Hoffenheim, sehen das anders, ich weiß.
Hoffenheimer könnten den Klassenerhalt sichern, wo sie so wenig Sieger geholt haben in dieser Saison bisher wie noch nie zuvor.
Ja.
Und Gladbach ja zuletzt irgendwie im Schlurri-Modus. Da müssen sie, wenn sie noch irgendwie in Richtung Conference League denken wollen, und das macht der ein oder andere Gladbach-Fan tatsächlich, müssen sie da schnell wieder raus aus den letzten 4 Spielen. Da haben sie 3-mal auch wieder ganz spät Punkte abgegeben. Also eigentlich das, was in der vergangenen Saison ihnen irgendwie die mehr oder weniger die Bilanz gekostet hat, ist zurück.
Ja, Hoffenheim übrigens ohne Oliver Baumann, der hat eine Gehirnerschütterung davongetragen vom Zusammenprall mit Chukwuemeka vom letzten Wochenende.
Und die Gladbacher ja auch mit Impro-Abwehr, ne? Itakura, genau. Elvedi, Friedrich, alle fraglich.
Dann haben wir Union Berlin gegen Bremen. Für Union geht es wirklich um nichts mehr. Bremen 2 Punkte hinter der Conference League, also die schielen natürlich noch schon noch dahin. Und es ist das Spiel, in dem alle auf Oliver Berg gucken werden, denn der wechselt ja von Werder zu Union. Es ist ja wie gemalt, dieses Spiel zum jetzigen Zeitpunkt.
Ja,
ich bin mal gespannt, ob er wieder draußen sitzt oder ob er jetzt wieder von Beginn an ran darf.
Ja. Also in dem Spiel wäre vielleicht wirklich so ein Spiel, wo ich ihn eher draußen lassen würde. Mal gucken. Wir haben noch St. Pauli gegen Stuttgart. St. Pauli zuletzt 4-mal in Folge ungeschlagen. Im Hinspiel ja auch gegen den VfB gewonnen. Und Stuttgart sollte, also finde ich zumindest, langsam ein bisschen hochfahren, wenn sie im Pokalfinale was holen wollen. Weil wenn sie so spielen wie zuletzt, vergeigen sie es auch gegen die Arminia. Mhm. Immerhin ist es ein Auswärtsspiel, Tobi. Der VfB ist auswärts besser als zu Hause. Hat mehr Punkte auswärts geholt als zu Hause.
Und für Blessin, den du eben angesprochen hast, ein Spiel gegen seine Wurzeln quasi. Ne? Er ist ja ein Schwabe. Ja. So, dann jetzt, Jens, gucken wir in die zweite Liga und auf das, was da am Wochenende passiert. Maximale Spannung im Aufstiegskampf, aber auch ein maximales Schneckenrennen. Der 1. FC Köln ist aktuell Tabellenführer, 54 Punkte, und spielt am Samstagabend gegen den Tabellenletzten, gegen Regensburg. Und Kölns Trainer Gerhard Struber, der erklärt mal die Schwierigkeit des Aufsteigens.
Ja, weil einfach die Liga sehr ausgeglichen ist und weil einfach die Gegner auch vieles hergeben. Also ich denke einfach, das sieht man ja jetzt über den ganzen Saisonverlauf, dass es keiner Mannschaft richtig gelingt, da Dominanz aufzubauen. Ich denke einfach, man muss einfach in diesen Phasen, wo es einmal besser und einmal weniger gut läuft, einfach auch stabil bleiben und auch Dinge, so wie sie heute wieder sind, daraus lernen und gut einordnen. Ja, dass das nicht das erste Mal ist, wissen wir, das gefällt uns auch nicht. Und wir versuchen auch hier eine gewisse Stabilität mehr und mehr reinzubringen.
Ja, die Kölner haben von den letzten 4 Spielen 1 gewonnen und in 14 Rückrundenspielen 14 Tore geschossen. Das ist Minimalismus pur. Und trotzdem werden sie wahrscheinlich aufsteigen.
Ja, aber Gerhard Struber macht sich schon noch ein bisschen einfach, ne? Also,
indem er die Liga stark redet.
Ja, ja. Also ganz ehrlich, drittmeisten Großchancen, meiste Torschüsse, Platz 12, was erzielte Tore angeht. Also die Effizienz der Kölner ist ein Thema an der Stelle. Und dann, klar, da haben wir schon bei den Bochumern drüber geredet, da ist individuelle Qualität auch immer ein Punkt. Und da hatten sie natürlich am Anfang der Saison mit dieser Transfersperre schon auch irgendwie eine Baustelle, die sie nicht schließen konnten. Die haben sie dann versucht, mit Rondic im Winter zu schließen. Ja, und natürlich die Verletzten, klar, Lemperle, Downs, Lange, immer unterschiedlich verletzt und so. Und trotzdem bin ich dabei, bin ich der Meinung, dass das schon auch ein bisschen hausgemacht ist, dass die Kölner noch nicht durch sind.
An den Fans liegt es nicht. Köln hat den höchsten Zuschauerschnitt aller Zeiten, also auch mehr als zu Bundesliga-Zeiten. Das ist schon Wahnsinn.
Ja gut, da kommen auch viel mehr Auswärtsfans in der zweiten Liga. Das ist ja einfach so.
Und aber jetzt gegen Regensburg. Also Regensburg hat in 15 Auswärtsspielen in dieser Saison 1 Punkt geholt. Also wenn Köln das nicht gewinnt,
ja, also das werden die schon gewinnen. Also Regensburg ist auswärts so harmlos. Wobei Sagis Adamyan, der spielt ja jetzt für Regensburg, der hat gegen Köln 4 Tore gemacht in den Spielen gegen Köln. Und für den FC, das ist ja ein Leihspieler aus Köln, hat er insgesamt auch 4-mal getroffen. Also es wäre irgendwie auch eine Pointe, wenn ausgerechnet Adamyan zum ersten Sieg für Regensburg gegen seinen Stammclub treffen würde.
Regensburg kann vor Anpfiff theoretisch auch schon rechnerisch abgestiegen sein. Ich weiß nicht, ob das dann gut oder schlecht ist für Köln. Werden wir sehen. Am Samstagabend spielen die. Dann kommen wir zum Hamburger SV. Der spielt am Samstagmittag in Darmstadt. Auch der HSV nur 1 Punkt in den letzten 3 Spielen. Aber gute Nachricht, der April ist vorbei. Denn der HSV, die Statistik kennen wahrscheinlich auch alle, in all seinen Zweitliga-Jahren im April 1,3 Punkte im Schnitt geholt. Und im Mai sind es dann schon 1,9. Also das macht den Hamburgern, glaube ich, Hoffnung.
Und Linksverteidiger Miro Muheim hat eine ganze Trainingseinheit gemacht mit der Mannschaft. Das ist, glaube ich, das, was den meisten Mut macht.
Seitdem er ausgefallen ist, hat der HSV auch nicht mehr gewonnen. Ja.
Und die schwächste Abwehr der ganzen zweiten Liga.
Aber Darmstadt, 4 Heimsiege in Serie. Also im Vorbeigehen gewinnst du da auch nicht.
Ja, aber der Klassenerhalt ist für die jetzt ja auch safe. Und es wird weniger oder mehr Lücken für den HSV geben, als jetzt zuletzt gegen den KSC zum Beispiel. Müsste eigentlich ein Spiel sein, was ihnen so grundsätzlich eher entgegenkommt. Aber am Ende entscheidet nur der Kopf, der Spieler, der Hamburger und vielleicht auch des Trainers und des Staffs,
ja.
Ob das was wird mit dem Aufstieg oder nicht. Es würde mich jetzt ehrlicherweise auch nicht wundern, wenn sie es tatsächlich da vergeigen.
Ja, aber sie können auch, wenn sie gewinnen und die anderen Mannschaften dahinter mitspielen, können sie den Abstand auf die Relegation auf 6 Punkte ausbauen und dann mit der guten Tordifferenz, dann ist der HSV so gut wie aufgestiegen. Ja. Aber was machen die Teams dahinter? Magdeburg, aktuell Dritter mit 50 Punkten, spielt Freitag gegen Münster. Aber auch Magdeburg aus den letzten 3 Spielen nur 1 Sieg. Also auch die...
Ja, auch ein Heimsieg gegen Regensburg. Ne? Preußen ist auswärts stärker als Regensburg, aber spielt natürlich jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel, logisch. Neuer Trainer bei den Preußen. Bei den Magdeburgern haben wir ja so ein bisschen auch den Eindruck gehabt, dass der Kopf da noch eine Rolle spielt. Meine Vermutung ist, dass Preußen dann einen Punkt holt und dann ist Magdeburg auch vom dritten Platz wieder weg.
Genau, weil dahinter haben wir 4 Teams mit 49 Punkten, also 1 Punkt dahinter. Und da sage ich mal kurz die Spiele. Elversberg spielt in Nürnberg. Paderborn spielt auf Schalke, Düsseldorf in Braunschweig und Kaiserslautern spielt in Karlsruhe, die auch wiederum nur 1 Punkt dahinter sind. Also die gucken ja auch noch da oben hin. Also das sind ja wirklich so viele Teams immer noch involviert. Da kann man sich jetzt natürlich irgendwie alles rauspicken. Das ist alles hochinteressant. Du bist bei Paderborn, auf Schalke. Ja. Das Spiel von Lukas Kwasniok mit seinem aktuellen Verein gegen seinen zukünftigen Verein? Fragezeichen.
Boah.
Also er hat auf der Pressekonferenz sehr kryptisch geantwortet, ob er ausschließen kann, dass er auf Schalke Trainer wird. Er hat gesagt, Schalke ist ein toller Verein, ein großer Tanker, der auf die hohe, weite See hinauslaufen will und so weiter und so fort. Und er spricht überall mit Leuten, ob es Leute in entscheidenden Funktionen sind, wollte er nicht verraten.
Ja, also grundsätzlich schätze ich, also das nimmst du doch auch so wahr, oder? Dass der eigentlich so ein Typ für so einen Traditionsverein, so einen emotionalen Verein wäre grundsätzlich.
Ja
oder?
Gut, hat er mit Paderborn natürlich jetzt nicht unbedingt gehabt, aber nee. Saarbrücken vorher war so eine Station. Paderborn ist eine super Station in der Trainerlaufbahn, weil die super Voraussetzungen haben. Es ist immer eine gute Mannschaft und den Erfolg sieht man ja jetzt. Aber ich habe auch das Gefühl, er braucht eher so ein Umfeld, wo viel Reibung passiert.
Wenn er den nächsten Schritt machen will und, sagen wir mal, verlässliche Bedingungen haben, dann ist natürlich Hoffenheim oder Wolfsburg deutlich eher wie Paderborn als Schalke oder keine Ahnung, der wird ja auch in Hamburg jetzt auf einmal wieder gehandelt. Also.
Aber auf Schalke hast du jetzt mit Frank Baumann ja jemanden, der möglicherweise auch ein bisschen mehr Ruhe reinbringt.
Ohne Frage. Ich kann mir das grundsätzlich sehr gut vorstellen, habt ihr vergangene Woche ja auch schon gesagt. Aber eigentlich würde es ja nicht zu dem passen, was über ihn zuletzt kolportiert wurde, dass er eher in die Bundesliga will, sondern dann wäre es ja eher wirklich irgendwie einer der Clubs, die dann in der Bundesliga jetzt irgendwie neu justieren wollen, wie beispielsweise Wolfsburg.
Ja, oder Hoffenheim. Oder er wird neuer brasilianischer Nationaltrainer, nachdem Ancelotti den abgesagt hat.
Ja, oder er geht als Co. von Ancelotti mit nach Saudi-Arabien und kriegt dann die Hälfte von ihm noch dazu.
Auch das kann natürlich sein.
Nein, das glaube ich nicht.
Welche Partie ist hier noch wichtig in der zweiten Liga?
Ja, also irgendwie so richtig gefühlt ist jedes Spiel noch so ein bisschen wichtig. Ne? Sogar Fürth gegen Hertha. Die Hertha ist safe, aber Fürth, theoretisch können die auch noch unten reinrutschen oder jetzt am Wochenende auch den Klassenerhalt klar machen. Du hast ja auch noch Braunschweig gegen Düsseldorf. Für beide total relevant. Da kann Düsseldorf ja auch auf den Relegationsrang wieder springen. Nürnberg gegen Elversberg, wo Nürnberg seinen 125. Geburtstag feiern wird.
Geile Trikots übrigens, geile
voll geil.
Traditionstrikots.
Ja, richtig geil. Aber sogar da spielen ja eigentlich noch 2 potenzielle Aufstiegskandidaten gegeneinander beim Spiel 4-10.
Ja, und Karlsruhe-Lautern eben auch.
Ja, KSC gegen Lautern. KSC auch irgendwie Team der Stunde mit 10 Punkten aus den letzten 4 Spielen. Vor allem auch heimstark. Und Lautern, ja. Also das ist auch schon wieder ein richtig geiler Spieltag.
Ja, gut für uns, dass alle Spiele noch interessant sind. Und passenderweise übertragen wir ja auch alle Spiele der ersten und zweiten Liga live und in voller Länge zum Hören bei uns in der Sportschau-App. Dazu laden wir euch herzlich ein am kommenden Wochenende. Und diesen Podcast, den gibt es dann am Montag wieder. Und dann werden wir dann gucken, was alles passiert ist.
Und auch dazu laden wir euch dann herzlich ein. Habt ein schönes Bundesliga-Wochenende. Danke fürs Zuhören.
Tschüss.